Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte Genesis 1 mit Ruben Sommer. Herzlich willkommen zurück zu Blackbox-Urgeschichte Genesis 1. Ja, wir sind immer noch am Anfang, wortwörtlich, und fahren in dieser Episode weiter mit dem ersten Vers der Bibel. Genesis 1,1. Ich habe in der letzten Episode darüber gesprochen, dass die Bibel mit der Schöpfungsgeschichte in Genesis 1 den Anspruch erhebt, Gott nicht als Erklärung für die Welt zu brauchen, sondern die Welt durch Gott zu erklären. Und dass gerade dieser Anspruch durch einen, meiner Meinung nach, absoluten Anfang in Genesis 1,1 deutlich gemacht wird. Und warum meiner Meinung nach Genesis 1,1 einen absoluten und keinen relativen Anfang beschreibt und was durch diesen absoluten Anfang theologisch ausgesagt wird, das erfahrt ihr in der heutigen Episode. Beginnen wir dazu nochmals beim ersten Wort des Verses, beim ersten Wort der Bibel, Bereshit. Wie ihr in der letzten Episode bereits gehört habt, setzt sich dieses hebräische Wort aus einer Präposition, be, und dem Nomen Reshit zusammen. Das Nomen Reshit für Anfang wird abgeleitet vom hebräischen Wort Rosh, was wortwörtlich Kopf, Spitze, Erstes, Bestes oder eben Anfang bedeutet. Gerade im Bedeutungsfeld Spitze werden zwei wichtige Teilaspekte dieses Wortes deutlich. Anfang als zeitliche Spitze und Bestes als qualitative Spitze. Und das bedeutet nicht nur ein zeitlicher Aspekt also, sondern auch ein qualitativer Aspekt schwingt mit, wenn wir das Wort Bereshit am Anfang lesen. Gerade dadurch wird deutlich, dass es sich bei diesem Anfang um etwas ganz Besonderes handelt. Einen markanten Neuanfang, etwas Herausragendes, das Gott wirkt. Es geht nicht um etwas Relatives, das einfach ein bisschen erklärt werden soll, warum halt alles so ist, wie es ist. Nein, es geht darum, dass Gott hier offenbart wird als derjenige, der etwas Herausragendes tut. Etwas, das es so zuvor nicht gab, bis er es tat. Gott wird erfahren als der, der das Erste und das Beste geschaffen hat. Etwas, das nicht war und durch ihn wurde. Creatio ex nihilo. Geschaffen aus dem Nichts. Aber Moment, darf man denn jetzt hier von einer Creatio ex nihilo, einer Erschaffung aus dem Nichts sprechen? Zugegeben, ja, wie in der letzten Episode bereits kurz angedeutet, den Ausdruck der Creatio ex nihilo finden wir in diesem Vers hier nicht wortwörtlich. Das heißt, der Autor des Textes benutzt ihn nicht. Aber wie es der deutsche Alttestamentler Walter Eichrott in seiner Theologie des Alten Testaments schreibt, auch wo der Ausdruck fehlt, kann doch die Sache selbst vorhanden sein. Nur weil ein Text etwas nicht ausdrücklich sagt, heißt das noch lange nicht, dass er es nicht meint. Und dass dieser Vorstellungsmoment der Creatio ex nihilo im Text vorhanden ist, auch wenn das einige Ausleger ablehnen, weil sie der Meinung sind, man dürfe dem Autor diesen Gedanken nicht unterstellen, weil er ihn nicht ausdrücklich aufschreibe, lässt sich meiner Meinung nach am Verb dieses Satzes, bara, zumindest zeigen, dass gedanklich eine Creatio ex nihilo im Hintergrund mitschwingt. Das hebräische Wort bara wird mit schaffen oder erschaffen übersetzt und ist ein Wort, das im Alten Testament ausdrücklich und ausschließlich für das Schaffen und Erschaffen Gottes gebraucht wird. Bara ist damit in erster Linie ein theologischer Ausdruck, der die Unvergleichbarkeit von Gottes Schöpfungswirken gegenüber allem menschlichen Machen und Schaffen begrifflich eindeutig zum Ausdruck bringt. Gott ist im Alten Testament immer Subjekt in Verbindung mit Bara als Verb, und zwar immer der Gott Israels, und niemals ein fremder Gott. Nie wird ein bestimmter Stoff erwähnt, aus dem Gott schaffen oder machen würde, und die Objekte, die Gott schafft oder erschafft, sind meistens etwas Besonderes oder Außerordentliches und oder Neues, wie Himmel und Erde, den Menschen oder das Volk Israel. Gerade dadurch, dass dieses Verb bara im Alten Testament alleine Gott vorbehalten bleibt, wird diese Art der Schöpfung jedem Vergleich entzogen und damit auch jeder Vorstellbarkeit. Der deutsche Alttestamentler Werner Schmidt sagt dazu: Denn anschaulich kann göttliches Wirken ja nur sein, soweit es menschlichem vergleichbar bleibt. Das Verbum, also bara, sagt also nichts mehr über das Wie der Entstehung. Das bedeutet, bara kann vielleicht nicht wörtlich mit der Creatio ex nihilo in Verbindung gebracht werden, aber es meint gerade das, so Schmidt, was in anderer Denkweise die Rede von der Creatio ex nihilo sichern will. Gottes außerordentliches, souveränes, sowohl müheloses wie völlig freies, ungebundenes Schaffen. Und damit sind wir jetzt beim eigentlichen Subjekt unseres Satzes angelangt, dem ersten Subjekt der Bibel. Und wer könnte das anderes sein als Gott? Das erste Subjekt der Bibel ist Gott, und damit wird gleich zu Beginn der Bibel deutlich gemacht, wessen Name hier Programm ist. Am Anfang schuf Gott. Auf Hebräisch Bereshit bara Elohim. In Genesis 1,1 wird für Gott also der Name Elohim verwendet. In der Bibel gibt es ja ganz verschiedene Gottesnamen, die für Gott gebraucht werden. Und gerade auch in der Genesis-Forschung spielen diese verschiedenen Gottesnamen eine wichtige Rolle, weil sie ursprünglich auch die Grundlage geboten haben für die Quellscheidungshypothese, über die ich in der Einführungsepisode gesprochen habe. Man nimmt bei dieser Hypothese an, dass die verschiedenen Gottesnamen auf verschiedene Traditionen zurückführen. Die kultisch orientierten Priester beispielsweise haben in ihrer Überlieferung den Namen Jahwe verwendet, und das sei der Grund, warum dieser Name deshalb gerade oft im Zusammenhang mit Kult, Bund und Opfer steht, während andere Traditionen dann andere Gottesnamen verwendet haben. Wie ich damals in der Einführungsepisode auch gesagt habe, beweisen lässt sich das Ganze nicht. Und ich bin eher der Meinung, dass die unterschiedlichen Gottesnamen nicht auf unterschiedlichen Überlieferungstraditionen beruhen, sondern eine theologische Funktion haben und durch ihren Namen etwas über Gott aussagen wollen. Wenn jetzt also in Genesis 1,1 für Gott der Name Elohim gebraucht wird, ist das kein Rückschluss auf eine Überlieferungstradition, sondern dieser Name will uns inhaltlich etwas über Gott sagen. Elohim als Gottesname kommt im Alten Testament insgesamt 2570 Mal vor und ist damit nach Jahwe der häufigste Gottesname im Alten Testament. Was an Elohim besonders ist, ist, dass es sich bei dieser Form um eine Pluralform handelt. Je nach Kontext wird Elohim im Alten Testament deshalb nicht nur für den Gott Israels, sondern auch für andere Götterwesen im Allgemeinen verwendet. Warum die Pluralform Elohim für Gott gebraucht wird, hat bis jetzt noch niemand wirklich befriedigend erklären können. Aber vermutlich wurde dieser Gottesname ursprünglich nicht gebraucht, um über eine Mehrheit, sondern eine Steigerung zu sprechen. So gesehen wäre Elohim dann so viel wie der Große, Höchste und schließlich einzige Gott, das heißt Gott überhaupt. Und gerade dadurch wird der Name Elohim zu einer radikalen Abgrenzung gegen einen Vielgötterglauben, wie ihn die Nachbarn Israels hatten. Ganz nach dem Motto: Ihr habt vielleicht euren Götterpantheon mit euren vielen Göttern, aber wir haben Elohim, den höchsten Gott, und neben ihm ist kein anderer Gott. Oder anders formuliert: Nur dann, wenn es nur einen Gott gibt und geben kann, wird es auch sinnvoll, den eigenen Gott als den Gott schlechthin, als Elohim, zu bezeichnen. Tatsächlich ist genau das eine der Grundfragen des israelitischen Glaubens. Wer ist wirklich Gott? In Israel wird Jahwe zwar den Göttern anderer Völker gegenübergestellt, aber die Erkenntnis, die aus dieser Gegenüberstellung wächst, ist immer dieselbe, nämlich dass Jahwe Elohim ist und umgekehrt. Er ist der Einzige, der zu Recht bezeichnet wird als herrlich, heilig, ehrfurchtsgebietend und daher wirklich Gott ist. Elohim ist deshalb Jahwe, der Gott der Bibel, und Jahwe ist eben dieser Elohim, von dem gesagt wird, dass von ihm und zu ihm und durch ihn alle Dinge gemacht sind, von Anfang an. Beide Namen bezeichnen denselben Gott, verbinden ihn aber mit unterschiedlichen theologischen Ideen. Jahwe wird gebraucht, wenn von der israelitischen Gottesidee und von Gottes Walten in der Geschichte Israels die Rede ist. Elohim dagegen wird verwendet, wenn die abstrakte Vorstellung von dem einen Gott, vom universalen Gott und vom Schöpfer der Welt gemeint ist. Jahwe wird gebraucht, wenn die Charaktereigenschaften und das Walten Gottes klar und konkret erscheinen, Elohim, wenn die Darstellung mehr abstrakt und dunkel ist. Jahwe bezeichnet Gott als persönlich und in direkter Beziehung zu Volk und Natur, Elohim deutet auf das transzendente Wesen Gottes hin. Und genau das ist der Punkt, den die Schöpfungsgeschichte deutlich machen will, wenn sie von Gott als Elohim spricht. Er ist der transzendente Schöpfer, der der Welt gegenübersteht. Er ist nicht in ihr gefangen oder ihr unterworfen. Er überschreitet die Grenzen der erfahrbaren, materiellen Welt. Er überschreitet Raum, Zeit und Materie, und gerade das macht ihn in letzter Instanz eben dann auch zu einem Geheimnis, über das wir nicht verfügen können. Die Schöpfungsgeschichte ist keine Erklärung, die Gott gänzlich fassen oder beschreiben könnte. Sie ist ein Zeugnis von Dingen, die uns ohne Gottes Offenbarung für immer verborgen geblieben wären. In diesem Sinne ist die Schöpfungsgeschichte eben dann gerade kein historischer, kein wissenschaftlicher Bericht, kein historischer Zeitzeugenbericht, weil sie von einem Offenbarungsgeschehen spricht, das sich weder historisch noch wissenschaftlich fassen lässt. Sie ist aber auch kein Gleichnis oder eine Parabel, geschweige denn ein Mythos, gerade weil sie göttliche Offenbarung ist und uns einen wahren Einblick hinter den Vorhang gewährt, hinter den wir ohne Gottes Hilfe niemals blicken können. Sie ist geschichtliche Offenbarung, weil sie sich in Raum und Zeit, in unserer Wirklichkeit, unserer Welt, in der wir leben, abspielt, aber erzählt in poetischer Sprache, in Bildern, in Geschichten. Sie will nicht wissenschaftlich erklären, wie die Welt entstanden ist. Sie ist ein Zeugnis und will bekennen, wer Gott ist und wer die Welt und der Mensch vor Gott ist. Und so zeugt die Schöpfungsgeschichte auch im ersten Vers der Bibel gerade eben nicht nur von Gott, sondern auch von dem, was durch ihn gemacht und geworden ist. Der Himmel und die Erde, unsere letzten Worte des Verses. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die meisten Ausleger, die sich für einen absoluten Anfang aussprechen, sehen in Vers 1 eine einleitende Zusammenfassung, die alle Schöpfungsvorgänge, die in den darauffolgenden Versen geschildert werden, in sich aufnimmt. Der deutsche Theologe Klaus Westermann schreibt in seinem Kommentar zum Buch Genesis an dieser Stelle: Was die Erzählung dann entfalten wird, ist alles in diesem Satz, also Vers 1, enthalten. Dass die Schöpfung Gottes Werk ist, ist das Erste und Letzte, was von ihr zu sagen ist. Man kann diesen Satz entfalten, über ihn hinaus aber kann man nichts von der Schöpfung sagen. Die Schöpfung, das meint die Formulierung Himmel und Erde. Man spricht in der hebräischen Poetik hier von einem sogenannten Merismus. Im Merismus wird durch zwei größtmögliche Gegensätze ein großes Ganzes ausgedrückt. Mann und Frau sind dann der Mensch, Gut und Böse, die Weisheit, Himmel und Erde, der Kosmos, das Universum, alles, was existiert. Und mit allem ist dann eben nicht nur unsere sichtbare Wirklichkeit, die Erde, gemeint, sondern auch der Himmel, die unsichtbare Wirklichkeit. Der Schweizer Alttestamentler Benjamin Kilcher, den wir im Verlaufe dieser Staffel in einer Sonderfolge noch in einem Interview zu hören bekommen, schreibt dazu in seinem Buch Das Alte Testament vom Glaubensbekenntnis her verstehen, das ich übrigens sehr empfehlen kann, folgendes: Es gibt gute Gründe, den ersten Satz der Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, so zu verstehen, dass Gott am Anfang eine himmlische und eine irdische Welt geschaffen hat. Man könnte auch sagen, die für den Menschen unsichtbare himmlische und die sichtbare irdische Welt. Die Schöpfung Gottes wird also in zwei Bereiche aufgeteilt. Man spricht auch von einer zweigliedrigen Kosmologie, Himmel und Erde. Nach Benjamin Kilcher weist gerade die Reihenfolge Himmel und Erde darauf hin, dass der Himmel zuerst geschaffen wird und danach die Erde. Er schreibt: Damit wird ein biblisches Prinzip eingeführt, das uns aus dem Vater unser vertraut ist. Wie im Himmel, so auf Erden. Im Vater unser ist es der Wille des Vaters, der im Himmel und auf Erden geschehen soll, derselbe Wille, der gerade auch im Schöpfungsgeschehen zum Ausdruck kommt. Gott, der Vater, schafft eine himmlische und eine irdische Welt und füllt die irdische mit Geschöpfen, wie schon die himmlische Welt voll ist mit seinen himmlischen Heerscharen, schreibt Benjamin Kilcher. Der erste Vers der Bibel erhebt damit einen gewaltigen Anspruch. Alles, was existiert, verdankt sich Gott. Himmel und Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, die ganze Wirklichkeit. Sie ist nicht aus sich selbst heraus da, sondern von Gott her. Alles kommt von ihm, alles ist durch ihn und alles ist auf ihn hin geschaffen. Und genau darin liegt der tiefste Sinn dieses ersten Satzes verborgen. Denn letztendlich wird hier nichts anderes getan, als Gott zu loben. Gott wird bekannt und gepriesen als der Herr über Himmel und Erde, als der eine Schöpfer, dem alleine Lob, Ehre und Anbetung gebührt. Mich fasziniert dieser Gedanke ganz besonders und berührt mich in meinem Innersten. Die Bibel hält in ihrem ersten Satz gewissermaßen inne und stimmt, noch bevor sie überhaupt eine Erzählung entfaltet, einen Lobpreis an. Noch bevor erzählt wird, was Gott tut, wird bekannt, wer Gott ist, und er wird dafür gepriesen. Die Bibel beginnt mit einer Lobpreisung des Herrn und Schöpfers der Welt. Sie beginnt mit dem höchsten Lob, das es überhaupt gibt, dem Gotteslob, mit dem Bekenntnis zu Gott als dem Schöpfer von Himmel und Erde. Damit werden wir durch den ersten Satz der Bibel bereits eingeladen, Gott zu loben und ihn als den zu bekennen, der er ist. Wir stimmen mit diesem Satz in einen Lobpreis ein, der so viel größer und älter ist als wir und den wir auch als Christen seit über 1700 Jahren in unserem Glaubensbekenntnis bezeugen. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Mit diesem Lobpreis beginnt die Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ist das nicht wundervoll?